So, alle bereit?
Yes.
All ready.
So, wir sind noch voll im Vancouver Blues. Das Rennen hat zwar vor 2, 3 Tagen schon sein Ende gefunden, aber wir sind immer noch ganz stoked von Mikas Performance. Von daher, ihr seid hier richtig, ihr seid im Body Talk und heute nehmen wir uns das Rennen mal von vorne bis hinten zur Brust und analysieren, wie Podiumboy Mika back-to-back zum zweiten Mal mit der Bronzemedaille nach Hause gekommen ist. Aber vorab, Simon hat noch einen Presenter von uns und Simon hat direkt danach, Simon, den Rennblock und dann geht's auch schon los mit der Episode Body Talk. Also Simon, schieß doch gerne mal los.
Genau, unser heutiger Presenter ist wieder Naturafit. Und wer es immer noch nicht weiß, die machen Nahrungsergänzungsmittel mit Fokus auf Mikronährstoffen, also alles, was das Herz begehrt. Wirklich eine Riesenproduktpalette. Und ich habe ja schon in den letzten Episoden erzählt, dass die mich auf meinem, ja, persönlichen Weg im Ausdauersport, im Leistungssport schon unterstützt haben. Und jetzt sind sie auch an unserer Seite hier. Und man kann ja eigentlich wirklich nur guten Gewissens die empfehlen, weil ich war selbst schon oft dort vor Ort. Und die ganze Produktion in der Manufaktur dort ist wirklich tipptopp und Paletti. Also ich kann es nur sagen, immer wieder sagen, es ist echt cool, da mal vorbeizugucken. Man sieht genau, wie die Kapseln befüllen, welche Stoffe die da nehmen. Das wird alles super sauber getrennt, kommt alles dort vor Ort rein und wird vor Ort verarbeitet. Und man kann ja nicht nur den Sportausdauerdrink, sondern auch den Recovery-Drink, alles Mögliche ans Herzen legen. Die meisten Produkte sind auch auf der Kölner Liste, habe ich auch schon öfter mal gesagt, aber das ist ein Zertifikat, dass diese Stoffe auch wirklich rein sind und man die auch als Sportler guten Gewissens nehmen kann, was Anti-Doping betrifft. Und mit dem Code BODYTALK, alles klein und zusammen, bekommt ihr auch 15% aufs gesamte Sortiment. Also schaut einfach mal rein und wir würden uns freuen, Naturafit würde sich freuen und die ganze Sache wird rund. So. Jetzt geht's weiter mit dem Rennblock, wie angekündigt, damit der wenigstens ein Simon das hier weitermacht. Und am Wochenende war ja wieder einiges los. Ich würde erstmal die Ironman-Rennen abarbeiten und zwar damit dem nächstgelegenen anfangen, und zwar in Klagenfurt. Ironman hat ja auch ein Deutscher gewonnen. Finn Große Frese auf 2, Michi Weiß, darf man es überhaupt sagen, auf 3, Christian Grü, ein Norweger. Frauen gab es nicht, es war ein reines Männer-Pro-Rennen. Kommen wir weiter zu Australien, Ironman Cairns. Dort fangen wir mit den Frauen mal an. Jackie Herring vor Hannah Berry und Lotte Wilms kommt dann auf Platz 3 rein. Bei den Männern hat gewonnen Matthew Marquardt vor Nick Thompson und Henrik Gösch. Jamie Riddle wird Vierter. Fand ich ganz, ganz witzig, weil der Matthew Marquardt kam irgendwie mit zu krassen Krämpfen da aus der Wechselzone raus und hat am Rad immer noch mal 3 Minuten verloren und hat das Ganze dann doch noch geturnt und das Rennen dann gewonnen. Also interessant, dass sowas noch geht heutzutage, so ein Defizit aufzuholen.
Ja, und die Frau hat 2 Minuten in der Wechselzone auf ihre Uhr gewartet.
Ja, ist natürlich auch wichtig.
Also
Also,
nicht die Frau, sondern die Siegerin.
if it's not on Strava,
Ja, genau.
it didn't
Sie hat einfach keinen Empfang gehabt. Also die
happen.
einfach nicht.
Kann man nichts machen. Aber gut, außerdem wurde auf der Kurzdistanz geraced, Europacup in Wels in Österreich. Dort hat gewonnen Carina Reicht, also eine Österreicherin auch, vor Franka Rust, eine Deutsche. Und Sophie Lin, eine Australierin, auf Platz 3. Julia Bröcker wurde Vierte. Und bei den Jungs war Paul Georgentum, ein Franzose, auf 1 vor Nils Serre. Ganz junger Franzose auch, erstes Jahr U23. Ein Name, den man sich merken sollte, trainiert mit Leo Berger zusammen. Und Ewan de Nigro auf 3. Bester Deutscher war Yannick Schaufler tatsächlich. Ausflug in die Kurzdistanz gemacht auf Platz 8. Und dann das Allerwichtigste noch: einer meiner Athleten hat den Junioren-Europacup gewonnen, Moritz Hägel. Muss natürlich auch einen Shoutout geben an der Stelle. Genauso wie Johnny, sein Trainer. Ist ja nicht nur mein Athlet. Genau. Und damit kommen wir zur T100, um hier einen smoothen Übergang hinzubekommen. Erstmal die Frauen. Taylor Nipp auf 1, Julie Theron auf 2, Jessica Lehmann auf 3 und einzige deutsche Athletin Daniela Kleiser auf Rang 10, wieder mit einer Top-Laufzeit. Und zu den Männern, ja, da einer sitzt schon vor uns hier. Auf der 1 Jelle Gehens, auf der 2 Maarten van Riel und auf der 3 unser Mika. Wir hören gleich mehr dazu. Weitere deutsche Beteiligung: Rico auf der 6, Willi auf der 10 und Nico auf der 14 und Fred auf der 16. Und was die deutschen Jungs zu sagen haben und auch noch Morgan Pearson, Panagiotis Bitados und Daniela Kleiser hört ihr jetzt direkt.
Jo, servus, Nico hier, direkt aus Vancouver. Ja, mein Rennen war leider ziemlich bescheiden. Mein Schwimmen war ziemlich, ziemlich schlecht. Weiß ich tatsächlich auch nicht, was da momentan irgendwie los ist. Aber ja, auf jeden Fall hatte ich einfach so viel Abstand nach dem Schwimmen, dass ich einfach nie wieder so richtig zurück ins Rennen gekommen bin. Rad war dann aber tatsächlich ganz okay. Konnte da eigentlich ganz gut mit Sam Long und Fred Funk in einer Gruppe fahren. Aber ja, wir haben halt irgendwie auch ganz hinten halt null von irgendwelchen Renndynamiken oder so profitiert und haben dann uns echt halt richtig viel Abstand nach vorne eingehandelt. Und Laufen war eigentlich ganz gut am Anfang, bis es mich so nach 10 Kilometern circa mal voll auf die Fresse gelegt hat. Bin irgendwie über so einen Hubbel gestolpert und dann habe ich mal schön so einen Bauchplatscher auf den Schotter gemacht. Und ja, danach ist es mir sauschwer gefallen, wieder ins Rennen, oder was heißt ins Rennen? Im Rennen war ich eh schon gefühlt lang nicht mehr, aber so ist es mir sauschwer gefallen, wieder in meinen Rhythmus zu kommen. Und ja, von da an war es dann echt noch ein langer Weg ins Ziel. Nee, abhaken jetzt und dann geht's weiter. Aber jetzt ist ja auch erstmal ein bisschen Pause bis London. Sind jetzt noch ein paar Wochen und da ja, gilt es jetzt ordentlich Gas zu geben. In dem Sinne, bis dann, ciao.
Hi Jungs, Rico hier nochmal aus Vancouver zum kleinen Rennbericht. Genau, hatte nicht einen besten Tag, so ein bisschen der letzte Gang gefehlt, aber ja, dann trotzdem das Beste draus gemacht. War coole Strecke hier in Vancouver, dann sind wir mit Orcas geschwommen, nur dass sie leider zu spät zum Start kamen. Deswegen hatten wir sie jetzt nicht genau dabei. Ja, beim Schwimmen habe ich ein bisschen die Strömung unterschätzt. Die war bei der Swim Fam am Tag vorher noch nicht so stark. Und dann aber beim Wettkampf war sie doch ganz schön stark. Deswegen ja, war meine linke Startposition nicht so berauschend. Muss ich ein bisschen gegen die Boje, gegen die Strömung kämpfen, um die Boje zu kommen. Und ja, dann war die erste Gruppe dann auch schon weg. Genau, und dann Radfahren, genau, haben wir da vorne ja, gut abgewechselt. Ist dann sehr schade, dass dann zwei von der Führungsgruppe dann da, sag ich mal, für die gute Abwechslung da bestraft wurden. Ja, aber das hat eigentlich Spaß gemacht. Der Radkurs ist sehr cool. Ich habe leider in der ersten Runde schon meine Verpflegungsflasche verloren, wodurch es dann ein bisschen schwer wurde, weil ich dann ja so auf die Verpflegung am Streckenrand angewiesen war. Und dann ja laufen zumindest in der Führung mit raus, mit Martin dann erst mitgelaufen, dann kam schon ein schneller Jelle angeflogen, und ja, dann genau, hat es hinten raus so ein bisschen auch an Energie gefehlt. Dann kam ja auch noch ein sehr starker Mika vorgelaufen. Und ja, dann am Ende der sechster Platz kann ich mit dem Tag zufrieden sein. Und genau, jetzt geht's erstmal nach Deutschland zurück, ein bisschen Erholung und dann wird wieder neu aufgebaut, bis dann in London wieder losgeht.
Hier kommt Willi Hirsch.
Hi Nils, hallo in die Runde. Gerade gelandet in Frankfurt. Ja, erstes T100-Rennen irgendwie über die Bühne gebracht. Ganz zufrieden mit der eigenen Leistung. Ich glaube, mit Platz 10 einfach das Bestmögliche rausgeholt, was an dem Tag möglich war. Auch mit der Spontanität, mit der Rennvorbereitung, mit der kurzfristigen Anreise. Super zufrieden. Hat definitiv Bock gemacht. Ist nochmal ein ganz anderes Racen. Wenn man schon denkt irgendwie, dass man jetzt durch die Pro Series, durch die 70-3-Rennen, die halt voll besetzt sind, dass man da dachte, dass man schon irgendwie Richtung Kurzdistanz geht, ist dann der T100 natürlich nochmal irgendwie ein Level drüber. Hat aber super Spaß gemacht und viel mitgenommen. Mal schauen, ob es das letzte Mal war. Aber ja, hat sehr, sehr viel Bock gemacht. Super intensiv, super hart, aber genauso soll es sein. Und ich hoffe, dass es zumindest nicht das letzte Mal war. Und genau, jetzt liegt der Fokus wieder auf Frankfurt, was ja auch schon in 2 Wochen ist. Dann schauen wir mal, was dort geht.
Das ist Dani Kleiser.
Hallo, ich melde mich mit einem After-Race-Update. Ich bin eigentlich nur total glücklich, wie das heute alles gelaufen ist. Ich hatte erstaunlicherweise ganz gute Beine, hatte einen riesen Rückstand nach dem Schwimmen, aber bin einfach mega glücklich, wie ich mich danach nach vorne gearbeitet habe und mich nach vorne gekämpft habe. Ich hatte einen mega Support an der Strecke, was auch ein riesen Vorteil war heute. Zum einen war mein Coach Ben an der Strecke, was richtig cool war und mir irgendwie nochmal so ein bisschen extra Punch verliehen hat heute vielleicht. Zudem war ich stets gut versorgt mit Splits und wie weit es zur nächsten Athletin ist. Ich hatte echt wieder ein super, super tolles Team an der Strecke, ohne dass auch das alles gar nicht möglich wäre. Und deswegen bin ich einfach super happy, dass das heute für uns alle so aufgegangen ist. Genau, ich fliege jetzt morgen nach Hause mit 3 super Rennen. Ich bin super stolz, wie ich das gemacht habe und dass der Plan so aufgegangen ist, wie ich mir das auch vorgestellt habe oder tendenziell sogar einfach besser. Genau, und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde auch noch gar nicht die richtigen Worte, was ich dazu empfinde und was das alles für mich bedeutet, aber so sind das mal grundlegend meine ersten Gedanken dazu. Ich wünsche euch allen ein schönes Restwochenende und genau, freue mich dann jetzt erstmal auf zu Hause.
Hier kommt Panagiotis Bitaros.
Hello Simon, I hope you're well. I'm very happy with my results in Vancouver because I had a bone edema after Jesolo and I was sick 2 weeks before the race in Vancouver. I really enjoy that I race with so strong athletes yesterday. And I really want that to take another wild card that to race when I am in a good shape again. About for the race, the swim for me in the first lap was difficult with currents. But then in the second lap, I understand how it works and then I take a better position to swim. The bike for me was okay for my data. And the run, yeah, I can say it was very well after my injury.
Und das ist Morgan Pearson.
Excuse me. So for the post-race memo, just to recap, the Vancouver race was solid. Swim went really well. I felt very controlled. It was 2-lap swim. First lap, you know, I saw the guys in the front. Mark Dubrick, I think, got out really well. I was able to get, you know, behind him or maybe a spot or two behind him. It felt really controlled. Closing that gap to get right behind him felt nice. Second lap, we got out of the water. Miguel was leading. A lot of people are asking, so I'll say, I just said, hey, like, just swim on my feet. You don't need to swim on my hip, because in my mind, like, I just wanted to put as much time into some of the slower swimmers as possible. It's a long day. And I know a lot of those guys were really fast bikers. So, you know, the more time we could kind of put into them, the better in my mind. So yeah, the second lap I was leading. If I swam pretty solid pace, but I didn't want to overswim or anything like that. So it was just very controlled. I really was focused on trying to like swim good lines. The current was pretty strong. So that's one thing I noticed the first lap was we were a bit all over the place. So just leading, like the effort level was maybe a little bit harder, but more just trying to take it really good lines and stay straight. Good sighting. So yeah, got out, got onto the bike. First lap of the bike was really hard again. Definitely something I need to work on. Just the TT bike, especially going up the hill, it's almost like I felt like not comfortable pushing really hard in the TT position up the hill, and I think it was like really hard for me, and I just kind of got gas a little, and then same thing kind of happened again as San Francisco, where I was just getting passed with a race ranger, and you know, I wouldn't say I was like gonna stay with those guys, but still the same thing with the race ranger trying to get a penalty. It's a big factor in the race, and I think it's just something I need to continue to work on. So yeah, by the time we got to the university, I lost a little bit of contact with the front guys, and then pretty soon after that I was just like, all right, like this is fine, I'll just set it into my own pace. I had like power numbers to go for this different parts of the course, so I was trying to do that. I felt like I was doing okay. You know, I think I'm still getting comfortable on the TT bike. I've already changed some things in my position, but like the pieces weren't in yet, so I wasn't able to change them. So hopefully those come soon. But yeah, I mean, I lost like maybe a little bit under a minute per lap. So not, you know, not fantastic, but like I think I was a lot closer to the front compared to in San Francisco. And in San Francisco, I had some help from Peter Heimrich and Antonio on the bike, which I was riding with them. So it was more solo, except for maybe the last lap with one more Hirsch. This guy Hirsch, who I didn't know who he was, but he was a pretty strong biker. So yeah, in the end, I think I lost maybe 5 minutes to the front, maybe a little bit less, four something. So I mean, Rico put 7 minutes on me in San Francisco. So, and then like those guys, yeah. So I don't know. I think I felt like I was a little bit better on the bike than San Francisco. You know, I it was only 2 weeks, and I knew there's a lot, you know, it's not like I'm gonna like become a new athlete. Like I said, the position stuff, like aerodynamics, like there's a few little bits I worked on, but I certainly, you know, there's certainly a lot of work to be done there too. And I think I would have liked to bike a bit faster. I think when you are solo, you almost lose a little bit of that momentum. Like, so just being not able to stay in contact that first lap, because it sounds from talking to those guys, like after the first lap, maybe first lap and a half, it's like, you know, not that it gets easy necessarily, but it calms down. And I think so. I think I'm just really focused, like, you know, there's lots I can do to improve on the bike. So I'm not too stressed about it in terms of like, how am I going to do it? It might take time. And then, yeah, the run, I mean, my coach challenged me to be the fastest runner. So, I basically was trying to do that. You know, it was pretty easy to kind of tell based off, you know, where you would pass certain people, you know, back and forth on the 6K loop, the six lap course. So yeah, I ran pretty solid. I think, you know, I didn't have the fastest run. I caught a few guys, but unfortunately, like those really, really fast bikers, I was just like, you know, I was closing in on them, but they ended up being a little bit too far ahead to catch, and I got seventh. Not bad. Not bad, but you know, still want to be up there, you know, but this is all part of it. I kind of going as, you know, maybe expected. I mean, I'm actually really happy with my swim based off my wrist. You know, I was out for a long time, and then I've been racing kind of since then, so not like super training. And yeah, to be leading, I mean, I know it wasn't the hardest, you know, I know it wasn't like the best group of swimmers, but still to be leading and feel controlled is for me really positive. Same goes for the run. Like I actually haven't been feeling great running in training. Like I've maybe been less focused on it. So to just have the fastest run and feel really good, like biomechanically feel strong. That's something I have been working on, is just like running off the bike, not just, you know, my pure run speed and run fitness. So that was really encouraging. And yeah, I'm the bike, you know, I think I knew I would, you know, be up against it, and I am, but I also like, I mean, I think I got off the bike in 9th or 10th. Like, it's not like I, you know, went straight backwards and lost to everyone, I was kind of mid-pack on the bike. So, yeah, it's a long season, and I think I'll improve. Hopefully, by the next one, I'll be closer to the front.
So, zurück zu uns. Jetzt haben wir in unserem eigenen Body Talk 10 Minuten, 15 Minuten andere sprechen lassen, vor allem halt einen. Aber
ja, morgen hört sich gern reden. Also, wer da einen Translator braucht, der soll sich melden. Aber insgesamt sind wir natürlich dankbar, wenn er sich so viel Zeit nimmt und uns die Sprachnachricht zukommen lässt. Der Einzige, der hier noch nicht geliefert hat, war Martin. Ich habe schon gesagt, jetzt kaum läuft es wieder nach San Francisco, meldet er sich nicht und der Erfolg ist ihm direkt zu Kopf gestiegen.
Ja, oder er wurde vom Waschbären geschnappt. Washburn.
Der Washburn hat ihn gepackt.
Ja, vielleicht noch dazu. Ich meine, wir hatten ja letzte Woche die Idee gab es schon ein bisschen länger, aber wir haben es letzte Woche ja zum ersten Mal umgesetzt, vor größeren Rennen auch Sprachnachrichten einzusammeln. Ich glaube, diesmal waren es 7 oder 8 Sportler, die wir vorher angefragt und auch Material bekommen haben, beziehungsweise Material bekommen, angefragt haben wir noch 2, 3 mehr. Hat eigentlich ganz gut funktioniert, waren 17 Minuten. Ich glaube, es ist auf jeden Fall vor großen Rennen irgendwie eine coole Möglichkeit, nochmal so Stimmen von Athleten irgendwie einzufangen. Ich denke, das werden wir zukünftig auch bei, ja, auf jeden Fall nur wichtigen großen Rennen beibehalten und das vielleicht noch 2, 3 Mal die Saison machen. Wie wir es mit den Sprachnachrichten danach machen, da haben wir ehrlich gesagt noch keine richtig finale Idee. Wir haben es jetzt einfach mal gesagt, wir packen das quasi in unsere Episode vor unserem eigentlichen Redeanteil mit dazu. Vielleicht wird sich das zukünftig ändern. Wir haben das Ding noch nicht final zu Ende gedacht, aber das war auf jeden Fall mal ein Versuch und lasst uns gerne Feedback da, wie ihr das findet, ob es da Ideen von eurer Seite gibt und dann probieren wir das so gut wie möglich umzusetzen.
Also ab in die Kommentare auf Spotify oder in unsere Insta-DMs. Könnt ihr euch aussuchen.
Genau. Also uns persönlich macht es direkt über Spotify. dann können wir es alle lesen. Aber whatever. Also ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt und wir probieren das natürlich auch weitestgehend in unser Doing zu integrieren. Puff. So, Übergang.
So viel zum organisatorischen Housekeeping. Jetzt müssen wir irgendwie den Bogen schlagen.
Genau, Mika willst du auch noch was sagen.
In den Himmel loben.
Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht einschlafe. Abends deutscher Zeit, ich bin heute Mittag gelandet und habe jetzt seit dem Rennen, ich glaube, in Summe 5 Stunden, glaube ich, geschlafen. Also es ist jetzt Montagabends. Nach dem Rennen, ja, war, ich meine, das Rennen, ich war um 12:45 mittags dann im Ziel, aber gut, habe halt ordentlich Koffein reingeballert. Da mussten wir noch 4,5 Stunden da am Venue warten bis zur Siegerehrung. Ja, und irgendwie abends, ja, nach dem Rennen kann ich eh schlecht schlafen, aber irgendwie nach diesem Rennen besonders schlecht. Der Kopf hat noch irgendwie so krass nachgearbeitet. Ja, und jetzt dann letzte Nacht im Flugzeug verbracht, auch nicht so viel gepennt. Ja, von daher freue ich mich gleich aufs Bett und vor allem auf mein eigenes Bett. Ich bin gerade tatsächlich mal wieder zu Hause in Darmstadt, aber bin morgen Mittag schon wieder weg. Dann geht's zur Family nach Wolfsburg, war ich jetzt auch ewig nicht mehr. Ja, aber für einen Podcast ist natürlich immer Zeit. Gerade nach dem Rennen ist ja immer, macht es eigentlich immer am meisten Bock, finde ich, drüber zu reden, so ein paar Storys noch von vor Ort zu erzählen. Nee, freue ich mich.
Ich wollte gerade sagen hier, du sollst jetzt aufhören zu jammern. Dir geht's ja so schlecht.
Ja,
aber es ist
life's tough.
Es war gerade so Déjà-vu. Also so gewissen Routinen schleifen sich ein. Ich glaube, vor 2 Wochen haben wir genau gleich den Podcast begonnen nach San Francisco. Ja. Also können wir so beibehalten. Wir geben.
Boah, nee, Alter, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Also nochmal in 2 Wochen Rennen. Wobei, vielleicht mache ich sogar am Wochenende das nächste Rennen in Wolfsburg. Wie letztes Jahr Tankrose-Triathlon. Gifhorn, genau. Ja. Tankrose-Triathlon. Vom VfL Wolfsburg organisiert. Aber da muss ich mal gucken, wie ich mich jetzt bis dahin fühle. Gerade bin ich auf jeden Fall noch nicht bereit. Ja, mal schauen. Nee, aber insgesamt ist jetzt erstmal ein bisschen runterfahren geplant, weil bis zum nächsten Rennen ist ja noch ein bisschen Zeit. Insgesamt glaube ich aber trotzdem, Nach einem guten Rennen regeneriert man sich ja eh immer schneller. Jetzt zwei gute Rennen in Folge, von daher sollte das schon werden.
Ja, High Flyer. Aber was war denn anders nach San Francisco? Also vorher wahrscheinlich Selbstbewusstsein da. Ich meine, du hast es halt schon wieder mega souverän gemacht. Also ich weiß nicht, ob es lohnt, wenn wir heute wirklich von Schwimmen bis zum Ende irgendwie das so durchziehen. Ich hätte eigentlich gedacht, wir gehen jetzt mal total schräg rein. Wie ich es gewohnt bin, Simon G. hält mich dieses Jahr mal nicht auf, der bringt hier keine Ordnung mal rein. Nee, weil ich meine, Respekt zu dem Rennen. Ich habe leider verpasst, warum du eigentlich eine Zeitstrafe bekommen hast. Ich habe mich nur gewundert, als ich wieder mit am Fernseher dabei gewesen bin und auf einmal hast du eine Minute Rückstand. Und es sah ja erstmal so aus, als ob du es wirklich mit der Brechstange machst. Also als ob du da wirklich so konfident bist, die Minute da irgendwie zuzufahren, was du ja auch fast geschafft hast. Und dann hinten raus noch so ein Comeback, ey. Ja. War in meinen Augen fast sogar noch stärker wie San Francisco.
Ja, also ich würde auch sagen, so physisch und psychisch war es mein bestes Rennen überhaupt und auch dementsprechend natürlich nochmal besser als San Francisco. Kognitiv war es mein schlechtestes Rennen, weil ich sehe das eigentlich schon ja so als eine meiner Stärken, dass ich keine dummen Fehler mache in Rennen und eigentlich immer ziemlich smart bin so. Habe ich auch viele gute Entscheidungen getroffen im Rennen, aber halt einmal dann, ja, letztendlich, ich würde es vor allem so als Racing-Accident beschreiben, Racing-Incident. Wir waren in der Abfahrt, Ende dritte Runde, und dann am Ende der Abfahrt halt war es flach, es ging nicht direkt den Gegenanstieg, einfach nur flach, aber auch Gegenwind. Und dann habe den ganzen oberen Teil der Runde geführt, dann ging es in die Abfahrt. Und dann hat mich Kyle überholt, weil ich halt bewusst einfach rollen gelassen habe, bisschen durchgeatmet. Wir sind vorher halt auch schon echt hart gefahren, so als ich vorgefahren bin, habe ich schon gut drauf gedrückt. Von daher war ich halt happy, dass Kyle mich überholt hat. Und habe halt auch endlich mal was trinken und essen können, weil ich das bis zu dem Zeitpunkt noch kaum habe machen können, weil es halt einfach so schnell war, dann auch doch halt ein paar Kurven und so. Ich kam einfach nicht wirklich dazu und habe da mal kurz, also sobald halt Kyle an mir vorbei war, habe ich halt einfach rollen gelassen, zur Flasche gegriffen, ein bisschen was getrunken, ein Gel genommen, habe mich da quasi so ein bisschen sortiert. Dadurch, dass mich Kyle halt ganz am Ende vom Downhill überholt hat, war es zu dem Moment, sind wir dann ins Flache gekommen. Und ich habe da halt dann so rumgefuchtelt, habe halt nicht getreten die ganze Zeit und habe mich halt aufs Verpflegen konzentriert und dabei halt nicht zu stürzen, weil wir halt immer noch über 60 km/h halt hatten. Ja, und da habe ich gerade das Gel weggetan und habe halt dann hochgeguckt und sehe halt, Kyle ist es gerade wieder auf blau umgesprungen, das Licht. Und in der ganzen Zeit war ich halt dementsprechend noch im Roten, auch wenn ich nicht getreten habe. Aber dadurch, dass du halt einmal diesen leichten Ziehharmonika-Effekt hast, dadurch, dass halt nicht mehr ein Downhill ist, sondern alles wird ein bisschen langsamer, plus der Gegenwind halt dann da drauf stand, der war jetzt nicht krass, aber ist halt auch nochmal ein kleiner Faktor. Ja, wie gesagt, packe ich das Geh weg, sehe, es wird blau und denke mir, ja gut, so, man kann es ja nicht einschätzen, wie lange das jetzt halt rot war, aber dann halt direkt war das Motorrad schon neben mir und zeigt mir halt dann die Karte. Ja, und dann ist halt kacke gelaufen so in dem Moment. Ich war nie aggressiv oder ja, man sieht ja häufig, dass dann Athleten dann irgendwie wütend werden oder dann so ein bisschen gestikulieren oder so. Ich habe es gesehen. Hab nach unten geguckt, hab getreten und ey, mir war das so peinlich. Also, wie gesagt, ich war nicht verärgert oder so, hab mich nicht aufgeregt. Es war mir einfach so krass peinlich. Und ich wusste natürlich genau, yo, das Kameratore ist jetzt auch wahrscheinlich voll drauf. Und dann 2-3 Minuten später kam halt auch schon das Penalty-Tent, da waren wir am Ende der ersten Runde. Ich halt dahin. Und ey, du fühlst dich halt wirklich wie der letzte Volltrottel. Dann bremse ich da an, wäre noch fast da in dieses Ding reingestürzt, weil ich halt so, ich halt möglichst spät halt natürlich gebremst habe und das bisschen unterschätzt habe, wie schnell wir doch noch waren. Und da musst du halt noch auf so einen Buzzer da drauf drücken.
Ah, wirklich?
Ja, ey, da steht dann so eine komische Uhr und das habe ich halt auch erst in dem Moment dann so richtig gesehen, weil manchmal ist die da, manchmal ist die nicht da. Das hatte mich Mama am Tag noch vorm Rennen gefragt. Und da sehe ich, da ist jetzt dieser scheiß Buzzer noch, wo ich noch draufdrücken muss, was ja auch nochmal letztendlich eine halbe Sekunde kostet, weil ich ausklicken muss und dann ja erst die Hand vom Lenker so richtig nehmen kann. Ich bin da, wie gesagt, eh schon fast reingestürzt. Naja, und dann stand ich halt da und dann läuft diese Uhr da runter. Und und da sehe ich natürlich, dass das scheiß Motorrad direkt neben mir anhält und voll draufhält. Und wie gesagt, also ich mache da jetzt keinem einen Vorwurf. Also erstmal mache ich keinem der anderen Athleten Vorwurf. Hat keiner von den anderen Athleten auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Der Referee hat jetzt auch keinen Fehler gemacht, würde ich sagen. Ich meine, ich habe keine Stoppuhr, es gibt kein Video-Footage davon. Wenn man sagt, dass jemand einen Fehler gemacht hat, dann ich. Von daher, wie gesagt, nehme ich das an, habe da jetzt auch nicht groß protestiert oder so.
Ich würde sagen,
wie gesagt, ich denke es halt eher so.
Die Triathlon-Götter werden dir verzeihen.
Ja,
ich habe noch niemand so eine plausible und Down-to-Earth-Erklärung abgeben können, warum er jetzt eine Minute Zeitstrafe kassiert hat.
Also,
ich glaube, keiner ist sauer auf dich.
Ja, aber also ich auf mich selber würde ich auch nicht mehr sagen. Also wie gesagt, ich bin auf keinen so richtig sauer. Ich bin einfach nur, ich finde es einfach nur peinlich, dass ich die eine Zeitstrafe bekomme. Ist halt meine erste überhaupt so und ist jetzt nichts natürlich, worauf ich jetzt besonders stolz bin, aber ja, wie gesagt, so war es halt. Dann stand ich da, hab dann endlich mal schön was trinken können. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein G genommen habe. Ich habe es auf jeden Fall ein bisschen umsortiert, von hinten in meinem Anzug noch nach vorne rein. Ja, konnte durchatmen und war auch dann überrascht, wie spät erst die zweite Gruppe kam. Weil wir dann, das letzte Mal, als ich die zweite Gruppe gesehen habe, waren die noch nicht so weit weg. Und dann hat es halt wirklich eigentlich genau die Minute gedauert. Und dann bin ich quasi direkt hinter der zweiten Gruppe losgefahren. Und dann abgehakt und dann, war es, ich würde sagen, so kurz vor Brechstangenmodus. Also ich hatte sie so in der Hand, aber ich habe nicht ganz durchgezogen. erstmal musste ich aufpassen, dass ich nicht wieder eine Zeitstrafe bekomme, weil diese ganzen Kurven da waren. Das ist zwar eine Technical Zone, wo die eigentlich halt, da sagen die halt, dass so, da drücken die ein Auge zu, halt wenn du halt durch die Wechselzone und so da fährst. Aber trotzdem war ich mir nicht mehr sicher, wenn das jetzt der gleiche Referee ist, vielleicht hat er wirklich einfach keine Ahnung. Bin ich erstmal halt hinten geblieben, habe aber gemerkt, okay, ey, ich habe anscheinend echt gute Beine. Ich meine, die ersten 2 Minuten waren schon ein bisschen kacke, wenn man da halt eine Minute rumsteht, nachdem man hart fährt, fühlt sich erstmal natürlich nicht geil an. Aber dann bin ich beim Anstieg halt dann vorbeigefahren und habe knapp über 2 Minuten richtig drauf gedrückt. Musste halt erstmal, ich glaube, wir waren zu viert in der Gruppe, halt erstmal da am Anstieg halt diese letztendlich 80 Meter halt an allen vorbeifahren, das war mein Plan. Aber ich habe gemerkt, okay, obwohl ich diese 80 Meter jetzt ziemlich tief gegangen bin, halt um die zu überholen, wurde ich trotzdem nicht richtig müde und habe da einfach voll durchgezogen. In der Hoffnung, die halt jetzt direkt abzuhängen und nicht da jetzt noch jemanden mitzuziehen. Es hat in der Runde noch nicht ganz geklappt, weil Jelle dann noch mitgekommen ist, der sich auch dann noch immerhin bedankt hat im Nachhinein, der so halt meint, so das hat ihn halt echt nochmal ins Rennen ein bisschen zurückgebracht. Und wir haben nur in der Runde haben wir schon 30 Sekunden auf die Gruppe vorne halt wieder zugefahren. Oder ich da halt in dem Sinne, aber er kam halt gut mit. Und das hat mir schon halt richtig, richtig Confidence dann gegeben, dass ich halt gesehen habe, okay, die sind da alleine zu dritt halt vorne. Ich weiß, die fahren fair, ich war ja vorher dabei, aber das ist halt wieder die Sache, die ich auch nach San Francisco gesagt habe, so, jo, man sagt, man, wenn man nicht dabei ist, hat man keine Chance, man muss beim Schwimmen dabei sein und so. Entweder hatte ich wirklich halt so einen guten Tag, dass es halt nicht so ist, oder es ist halt wirklich nicht so, weil ich so halt wirklich echt halt einfach effizient fahren konnte. Es hat dann natürlich schon Bock gemacht, wenn ich sehe, halt ich kam immer näher. Und dann in der letzten Runde, also in der zweiten Runde quasi, die ich alleine fahren musste, habe ich dann Jelle am Anstieg dann endgültig abgehangen und konnte dann die Lücke nach vorne auf, ich weiß nicht, ich glaube es waren knapp über 20 Sekunden am Ende noch schließen. Und auf der Strecke siehst du die halt schon eigentlich immer vor dir. Ja, das war schon cool. Und ist auch so das, was jetzt, also ich kann da schon auch tatsächlich jetzt mehrere positive Sachen draus ziehen aus der Penalty. Einmal halt, jetzt weiß ich, dass ich zumindest gestern, nee, vorgestern, da in dem Rennen der stärkste auf dem Rad war. Also von der Reihen, vielleicht hätten die anderen auch schneller fahren können, aber rein objektiv bin ich als schnellster gefahren, wenn man die Penalty abzieht. Ich habe wieder bestätigt bekommen, dass ich keine Gruppe brauche, um schnell zu fahren. Ich muss mir noch mal in Ruhe die Rundenzeiten angucken und das ein bisschen analysieren, ob ich schneller war als am Anfang und ob die einfach ein bisschen abgebaut haben. Aber das hat so ein bisschen wieder das aus San Francisco eigentlich für mich bestätigt. Und das ist halt ein Learning, was ich ohne die Penalty nicht gehabt hätte. Dann wäre ich halt einfach da weiter mitgefahren, weil ich meine, es war jetzt ja nicht so, dass wir getrödelt haben in der Gruppe. Es war halt auch schon echt hart. Aber so war es halt nochmal ein Learning.
Was denkst du, was du ungefähr in der Gruppe gespart hast gegenüber dem Alleinfahren? Also kannst du es so ein bisschen in Watt beziffern?
Ja.
Mit den 20 Metern ist ja schon auf jeden Fall eher wie alleine fahren, aber trotzdem, dadurch, dass ihr so schnell seid, habt ihr ein bisschen Windschatten.
Ja, ist schwierig. Ich glaube, average habe ich vielleicht 10 Watt gespart pro Runde. Ich sage jetzt einfach mal eine Zahl jetzt, nur aber normalized habe ich vielleicht so Tritt in der Gruppe vielleicht mindestens gleich, wenn nicht sogar eher 5 Watt mehr, glaube ich. Und das ist, also wie gesagt, ich will mich jetzt nicht auf diese 10 Watt festlegen, aber nur halt vom Verständnis so, average, ja, sparst du wahrscheinlich schon was, aber normalized würde ich fast sagen, es geht mehr hoch. In San Francisco 100%, da hatte ich mich auch mit Martin noch mal ein bisschen länger drüber unterhalten, weil der mich auch explizit gefragt hat, wieso ich da so komisch gefahren bin, halt so komplett mein eigenes Ding. Und der meint halt auch so, der hat halt echt immer über die Gruppe übelst den Effort so machen müssen und so. Das ist jetzt in Vancouver nicht ganz so extrem gewesen, weil die Strecke halt nicht ganz so, nicht halt nur hoch und runter ist. Aber ja, und dann ist halt die Frage, mit dem, wenn du halt eine höhere Normalized Power hast, dann der Kohlenhydratverbrauch ist halt exponentiell, du hast halt mehr Spitzen. Das müsste man jetzt halt mal wirklich komplett ausrechnen, wobei ich davon ehrlich gesagt nicht so viel halte mit Race Fueling und so und dann in der Rennsituation. Und so ist es, glaube ich, athletenabhängig, was mehr Sinn macht, aber ist zumindest habe ich jetzt aus den beiden Rennen mitgenommen, dass ich es auch alles alleine machen kann. Zum Beispiel, wenn es beim Schwimmen irgendwann mal nicht laufen sollte oder ich nochmal, ja, nee, das will ich eigentlich nicht, aber wenn halt einfach irgendwann oder mal ein Platten ist so, dass oder ich halt einfach nicht paniken muss. Genau. Und das ist jetzt halt die Sache. Beim nächsten Rennen will ich halt dann nicht die Power nutzen, um halt aufzuschließen und halt dann mal rauszufahren natürlich. Ja, und dafür war es halt schon gut. Und halt der zweite Punkt so, das Mentale, das, ich meine, da kann man viel sagen oder so denken, wie man in so einer Situation reagiert, aber letztendlich, wenn du halt in der Situation bist, ist halt, dann weißt du halt erst wirklich, wie du reagierst. Und dadurch, dass halt meine erste Erfahrung halt auf so einem Level, wo es halt schon ja auch um was geht, weiß ich jetzt auch, dass ich da, ich weiß eigentlich ja, dass ich so ein vom Typ jetzt bin, ich raste eigentlich jetzt nie aus oder so, das bin ich aber nicht so der Typ für. Aber hätte ja trotzdem sein können, dass in der Situation halt so passiert. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass es halt so ist. Für die Zukunft jetzt nicht nur ein Rennen. Ja, genau.
Gab es eigentlich vorher so nach San Francisco natürlich dann auch so dieser Moment, wo alle darauf gewartet haben, dass Rico attackiert und nochmal wegfährt. Also gab es das so? Also es hat zwei, dreimal so gewirkt. Aber er hat es ja nie so richtig souverän geschafft. Also er hat ja nie so eine wirkliche Lücke aufgerissen. Aber es hat teilweise so gewirkt, als ob alle warten, bis der Move kommt. So gerade in den ersten 20, 30 Kilometern.
Ja, schon. Also was geil war, vorher in der Pre-Start-Area, da hatten wir in so einem Bootshaus quasi, hatten wir halt so eine Etage für uns und dann so einen halt Raum, wo alle Athleten sind, wie halt immer bei der PTO. Und da hast du halt diese Stühle in U-Form und alle Athleten sind da zusammen. Da sind auch keine Betreuer drin erlaubt. Und da meinte Kyle so kurz bevor wir dann raus mussten zum Line-Up, meinte so, Guys, whatever happens today, don't let Rico get away on the bike. Don't let him get away. und dann meinte, wer war denn das? Ich glaube sogar Fred oder Ja, die PTO hatte irgendwann mal so ein Interview mit Kyle und Martin, wo die irgendwas mit so Gorillas, so und so viele Gorillas gegen einen Triathlon oder so, und dann war so Rico gegen alle uns 19 andere, so dass quasi wir auf dem Rad geht es nur darum, Rico nicht wieder wegfahren zu lassen. Also die hatten schon echt Respekt. Ich meine letztendlich auch absolut zu Recht. Und nee, da, also ich sag mal so, wenn er wieder weggefahren wäre, wäre ich ungern der Typ gewesen, der an der Stelle an zweiter Position in der Gruppe gefahren wäre. Das hätte Safe-Sprüche gegeben. und da ja, waren wir, glaube ich, schon alle aufmerksam. Er hat es, glaube ich, schon probiert. Also einmal, das müsste auch Leon, der als Content, als Head of Content diesmal auch von der PTO da war, nicht nur für Ryzen, hat das, glaube ich, drauf. Einmal, ich glaube, in der zweiten Runde am Anstieg habe ich erst Rico überholt und da hat Rico mich irgendwann wieder überholt und da dachte ich schon, oh, jetzt probiert er es, weil es halt echt so ein ekliger Anstieg ist, wo du halt über die Kuppe immer noch weiter drüber drücken musst und es kommt keine Abfahrt. Und ja, aber da konnte ich dann zum Glück mithalten und alle anderen aus der Gruppe auch, beziehungsweise ich glaube, da ist Jelle dann gedroppt aus unserer Gruppe noch. Aber ja, ich meine, letztendlich hatte Rico gesagt, er hat einen guten, soliden Tag, meinte er so, aber jetzt halt nicht so ein Übertag halt auf dem Rad und war aber trotzdem, immer wenn er geführt hat, war es auf jeden Fall trotzdem schon gut hart. und ne, hab ich auf jeden Fall Bock drauf, gegen ihn noch jetzt ein paar mehr diese Saison racen zu können. Macht auf jeden Fall mal Bock mit ihm.
Kurze Werbung.
Ich kann es mir nicht nehmen lassen, hier kurz mit reinzuspringen, um euch zu erzählen, worum es bei Koro im Juni geht. Vielen Dank an Koro für den jahrelangen Support. Schön, dass ihr mit on board seid. Und zwar, es geht einfach darum, dass du mehr Power hast mit Functional Food von Koro. Was hat es damit auf sich? Ich mache es mal ganz einfach und erzähle es aus meinem Alltag, wie das bei mir seit 2-3 Jahren eigentlich aussieht und das wirklich nicht mehr aus meiner Küche wegzudenken ist. Es geht um Proteinpulver. Bei mir Vanille kommt immer in meinen Shake in der Früh rein und Schoko auch oft einfach nach dem Training. Übrigens veganes Proteinpulver. Und um Riegel aller Art, ob crunchy, soft, whatever, da gibt es wirklich für jeden Geschmack was. Meine Favorites habe ich ja irgendwie oft genug geteilt. Ich stehe sehr auf die Proteinbar Deluxe in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Nüsse und Nussmus sowieso klar, sollte überall in rauen Mengen mit on board sein. Und was ich aktuell zum Müsli in der Früh ganz geil finde, sind so Protein-Crispies. Das ist, ihr kennt doch, als Kind hatte man immer diese Schokokugeln-Dingens da. Und die gibt's bei Koro als Protein-Crispies in richtig geil. Gibt so einen riesen Sack davon. Und das einfach zum Frühstück dazu, für einen guten Start in den Tag. Das ist richtig geil. Diesen echt mega. Da gibt es auch so ein paar verschiedene und kann ich sehr empfehlen. Aber jetzt, wenn ihr wirklich den absoluten Turboschub an Energie braucht, an so einem Homeoffice-Tag, wenn es mal zäh wird, dann macht ihr Folgendes. Das war wirklich einer meiner Lieblingsrezepte. Ihr nehmt so ein Proteinbar Deluxe, entweder mit Pistazie oder mit Peanut Butter. Dann schneidet ihr da so 2, 3, 4 kleine, so ein Zentimeter Scheibchen runter. Könnt ihr auch so ein bisschen klein machen. Und dann macht ihr das, jetzt kommt's, in eine Kaffeetasse rein. Und dann lasst ihr euch da einen doppelten Espresso drauf. Erklärt mich nicht für verrückt, aber da einen doppelten Espresso drauf. Dann zerläuft das alles so ein bisschen und diese Pistazienbutter wird so ganz creamy und juicy und die Schokolade wird weich und dann nehmt ihr da einen Löffel, dann könnt ihr diese Stückchen da so ein bisschen rauslöffeln und wieder so einen kleinen Schluck Espresso dazu und ich schwöre euch, ich muss das sofort jetzt gleich machen, weil ich sag's euch, das ist die Alltags-Snack-Waffe Nummer 1, wirklich, das Ding regelt. Das ist einfach nur geil. Also wer daran keinen Spaß hat, weiß ich auch nicht. Dann, da fehlen mir die Worte. Also, koro.com, ab ins Snackparadies und kümmert euch zum einen, dass ihr genug Proteinpulver im Haus habt, weil das kann man immer brauchen, ist wichtig, dass ihr kiloweise Nüsse und Nussmuse daheim habt und macht das Ding mal mit dem Espresso. Ich kann es euch wirklich empfehlen, das ist es, Freunde, das ist es. Und mit dem Code BUDDYTALK gibt es bei Koro noch 5% aufs gesamte Sortiment. Und das ist groß, Freunde, das sage ich euch.
Werbung Ende.
Ich finde, insgesamt sah es auch so aus, als werdet ihr jetzt so ein bisschen vertrauter miteinander. Also im Ziel hat man es gesehen, wie ihr euch heute so abgeklatscht habt und gleich direkt so in diesen Post-Race-Talk reingegangen seid. Und ich finde, es wird immer mehr so, wie du ja auch schon mal erzählt hast, wie es auf der Kurzdistanz bei mir war, dass man sich halt einfach kennt, davor so ein bisschen was zusammen trainiert. Man hat es jetzt auch gesehen, ihr wart ja irgendwie nochmal so zusammen essen danach. Also es wirkt irgendwie so, als würdet ihr jetzt so, ja okay, ihr hattet richtig Spaß dabei, bei dem, was ihr macht. Und könnt euch aber halt trotzdem auf einer guten Ebene so battlen und danach aber auch wieder Kumpels sein oder Buddies. Also das fand ich, kam ganz gut rüber in Vancouver und sah auch cool aus so von außen.
Ja, nee, voll. Würde ich voll so bestätigen.
Ich glaube, jetzt so diese verbissene Rivalität.
Wobei jetzt wahrscheinlich auch reingespielt hat, dass die meisten halt mehr oder weniger auch die 2 Wochen zusammen verbracht haben. Ne? Also ich meine, es gab ja irgendwie auch gefühlt nur die nach Kanada geflogen sind oder die halt in San Francisco geblieben sind. Also das Starterfeld war ja weitestgehend das Gleiche, oder?
Vielleicht gab es so Großteil, ja, genau. Dann ein paar neue dazu, aber nee, also war schon so. Ja, und ist ja ich denke mal in London Frigis wird es wieder ähnlich sein. London Frigis, Valencia, alles Rennen in Europa, alles innerhalb von, oder immer nur mit, glaube ich, 3 Wochen Abstand dazwischen. Bei den Middle East Rennen erwarte ich es auch so. Macht auf jeden Fall Bock so.
Ja, hat auf jeden Fall cool gewirkt. Hattet ihr auch so ein bisschen am Rad so den Gedanken so, ah geil, jetzt sind hier alle Canyon-Athleten vorne, jetzt machen wir richtig Druck, dass es sich so ein bisschen verblödet hat.
Ja, na, da hätten wir halt Martin noch rausfahren müssen. Das nicht. Das nicht wirklich. Es war eher so halt auch da wieder, dadurch, dass wir halt so vertraut sind. Und sind ja auch dann doch halt immer die gleichen, die dann vorne sind, weil ja in San Francisco quasi die gleiche Spitzengruppe, nur dass da noch Jelle mit dabei war und Rico irgendwann halt nicht mehr dabei war, sondern halt vorne raus dann war. Finde ich, wird man auch halt einfach vertrauter so. Und das wiederum macht halt die Drafting-Penalty. Also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass da einer von den Jungs jetzt mir gegenüber sauer ist. Oder zum Beispiel Kyle hat ja letztendlich auch eine bekommen, der es übrigens für genau die gleiche Sache bekommen hat, nur an einer anderen Streckenstelle, auch quasi nachdem er überholt wurde. Dass dann halt der Referee halt dann direkt dann kam. Das war halt auch dann so. Ich meine, ich kenne es ja auch von anderen Situationen, wo dann nach dem Rennen noch diskutiert wird und sich gegenseitig Vorwürfe gemacht wird. Oder halt Athleten, die eine Drafting-Penalty bekommen haben, sagen, ja, hier der und der hätte es aber auch dann verdient und so. Und jetzt war es halt dann eher halt so, dass sie einen dann so damit halt aufgezogen haben oder so. Beim Abendessen meinte so Martin, ah ja, da kommen ja unsere beiden Drafter, so zu Kyle und mir. Dylan, der Typ von der PTO, das Ganze halt immer so managt für uns Athleten, der hat sich sogar entschuldigt bei uns, weil im Frauenrennen Paula Findlay wohl eine bekommen hat, auch irgendwie wieder für eine ähnliche Aktion. Und er meinte auch so, yo, Paula, Kyle und ich jetzt sind jetzt halt nicht so dafür bekannt, aber ja, wie gesagt, war jetzt keiner so, nach dem Rennen, Kyle war schon erstmal recht angepisst so, aber später konnte er auch darüber rüber lachen. Von daher macht es gerade echt Bock, da unterwegs sein zu können in dem Zirkus so.
Ja, und eine Minute ist halt auch wirklich eine geile Länge noch, ne? Also,
ja, stimmt.
Wie gesagt, es geht ja nicht um Drafting oder so, sondern es geht ja nur um Regeln, die jeder ja irgendwo in einem Rennen mal, wo er halt irgendwie einen dummen Fehler halt macht. Und dann mit einer Minute ist halt nichts verloren, ne? Also wenn du jetzt irgendwie 2 Jahre zurückblickst, 5 Minuten für so eine doofe Unachtsamkeit, dann ist das Rennen halt irgendwie durch. Also da hast du ja gar keine Chance mehr. Jetzt mit der einen Minute, also du hast, ist schon eine Strafe. Also es ist jetzt nicht so, dass es einfach so spurlos an dir vorbeigeht. Also ich glaube, du musst dir ja dann wahrscheinlich auch direkt einlösen, oder?
Genau,
also
du musst kannst jetzt direkt nicht, bei den nächsten, ja.
Ja, also du kannst jetzt da auch nicht irgendwie taktisch gamblen und sagen, ich mache es halt hier zum Laufstart oder so, sondern du musst es halt machen. Und ich meine, gerade jetzt in deinem Fall, also es ist halt, wie gesagt, ein großer Effort, aber die kannst du halt auch wieder zufahren. Ich meine, es ist dann doch eher dann eine Minute 10, eine Minute 20 mit Anfahren wieder bremsen und wieder losfahren. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich eine ganz coole Länge für eine Strafe oder für eine Verwarnung, wie auch immer man es dann nennt. Und das macht es eigentlich dann auch angenehm und vielleicht dann auch aus der Seite von einem Schiedsrichter auch angenehm, so eine Strafe dann zu verteilen, weil jetzt mit Race Ranger whatever muss man das natürlich auch irgendwie anwenden und dann lieber halt eine mehr als eine weniger.
Genau, ganz
und,
genau. Also das habe ich ja, meine ich auch so zu Kyle, so ey, yo, jetzt haben wir halt hier einmal die Arschkarte gezogen und jetzt sind wir hier die, die es erwischt hat.
Die Drifter.
Ja, genau. Aber ganz ehrlich, jetzt lieber einmal so, aber dafür halt dann trifft es halt bei anderen Rennen halt die richtigen Jungs. Und ich meine, man hat es ja auch Ende letzten Jahres gesehen, wen es da erwischt oder jetzt auch in San Francisco auch wieder. Ja, von daher, bin ich da relativ entspannt. Hab auch klar sagen dann ein paar so, yo, was wäre wenn, aber ich selber denke da überhaupt nicht aktiv drüber nach. Alles cool und ja, ich meine trotzdem halt noch echt super, super zufrieden natürlich.
Aber hätte die Minute überhaupt irgendwas geändert? Hättest du? Ja. Nee, weiß nicht,
also, ganz ehrlich, ich hatte eine Minute 6 oder eine Minute 5, ja. Meinte irgendwie auf Martin im Zielrückstand. Okay. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich rausgefahren wäre aus der Gruppe. Ich muss das, wie gesagt, nochmal mir genau angucken. Aber gelaufen ist Martin schon stärker als ich. Das heißt, ich hätte alleine wegfahren müssen oder zumindest halt Martin droppen müssen. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, alles gut, passt so.
Sieger manchmal der Herzen.
Dritter Platz ist ja auch nicht das Allerschlechteste.
Ja, absolut nicht.
Wer übrigens mein absoluter Favorit am Wochenende gewesen ist, ist Benito Lopez. das geht in meinen Kopf nicht rein, wie der so gut sein kann und das bei dem alles wirklich nicht cool aussieht. Also so auf dem Rad, also der hat ja sogar teilweise bei den Einzelnen, also ich glaube, das Strava, der bei relativ vielen Strava-Segmenten hat er die Bestzeiten geschafft. Der ist eigentlich ganz gut so um die Kurven rumgekommen, obwohl es eigentlich total komisch aussah, was der da gemacht hat. Und halt auch im Laufen auch, der war ja dann nah dran am Ende, ne? Der ist Vierter geworden.
Der ist Vierter noch geworden, ja. Der hat noch Rico und Kyle halt angesammelt, die ganze Zeit alleine gewesen.
Ja, aber der Typ, das ist so, das ist für mich nicht greifbar. Das sieht alles so komisch aus und dann wird er auf einmal Vierter. Ja. Crazy. Und dann hat er noch so, weißt du, dann hat er noch hier so sein ist er auch so ein, der wiegt ja bestimmt 85 Kilo oder sowas?
Nee, der ist klein.
Der ist klein. Ja. Ah, okay.
Klein, aber kräftig so. Aber ja. Safe nicht, ich würde sagen, tiefe 70 würde ich
tippen. Ah, wirklich? Ja. Weil der sah so irgendwie, auf keine Ahnung, der hatte so seinen Einteiler runter, irgendwie noch so Brusthaare und so und dann irgendwie mit seiner Freezy.
Ich denke immer, der ist übelst alt, aber der ist gar nicht so alt. Ich finde,
nee, der ist 94er ja.
Ich gucke dir mal an. Ne? Da dachte ich mir mal so, Alter, der ist uralt. Kein Wunder, dass er jetzt schon Langdistanz macht so. Ja. Aber ja, der ist ein geiler Typ. Der ist ja auch einer, der so richtig, richtig spät erst gezündet hat eigentlich.
Ja, aber es ist faszinierend, ne? Der ist jetzt einfach Vierter. Und in San Francisco war ja auch gar nicht so weit weg, oder? Der war auch Top Ten.
Neunter oder so, aber da war er nicht zufrieden. Aber da dachte ich so, Singapur war ja gut, da war er vor mir. Da war er Siebter, glaube ich.
Ach, krass.
Das war auch schon echt gut. Und dann dachte ich so, okay, gut, aber halt Hitze. Hawaii war ja auch gut. Letztes Jahr im Sommer dieses Rennen in Vitoria Gasteiz auch gut gewesen. Dachte, ja, okay, vielleicht war es so ein Hitzeding und jetzt San Francisco ist ein wahres Niveau. Aber boah, das war schon echt stark. Und auch so unaufgeregt, sage ich mal. So auf dem Rad halt reicht es nicht, für ganz vorne mitzukommen. Aber dann dann sieht er das gefühlt halt auch ein und überpaced jetzt nicht so komplett, hat dann sein eigenes Ding gemacht, auch als ich ihn dann wieder überholt hatte nach meiner Penalty, weil er war halt in dieser Gruppe eine Minute hinter uns, hat er auch jetzt nicht so Harakiri am Anstieg da groß was riskiert, um mitzufahren. Ja, und dann einfach sehr konstant gelaufen. Der ist mit Kyle halt losgelaufen, aber hat ihn dann auch erstmal ziehen lassen. Hat auch auf Rico und gut auf die Spitze sowieso halt erstmal echt gut Zeit verloren. Aber am Ende hat er die halt dann noch beide bekommen. Und auch dafür gesorgt, dass ich halt auch noch gut durchziehen musste. So. Also echt Respekt. Und auch cooler oder entspannter Typ. So, der war halt auch die ganze Zeit schon da, direkt nach San Francisco. Dann kam noch sein kleiner Bruder, ist das, kam noch dazu. Auch ein ganz witziges Duo, die machen auch ganz coolen Content, so halt leider alles auf Spanisch, obwohl er ja eigentlich ganz gutes Englisch spricht, so, aber nee, guter Typ und bin ich mal gespannt, wie das auch jetzt mit Nizza wird, weil die Strecke müsste ihm eigentlich auch ganz gut liegen, wie gesagt, technisch hat er jetzt bisher immer einen guten Eindruck gemacht, also da bin ich mal gespannt, ist halt die Frage, ob er, ja, also ich denke mal, dass er da mitmacht. Der müsste eigentlich irgendwoher die Quali, glaube ich, haben. Ja, wenn er jetzt halt nicht zu viel race bis dahin, weil er schon relativ viel macht, kann das, glaube ich, könnte das echt gut werden. Und ich meine, T100-Serie natürlich auch, jetzt schon ein paar stabile Punkte eingesammelt.
Was war denn mit unserem anderen, mit seinem Buddy, BMC Pro-Team, Miguel Hidalgo? Du hast ja vor dem Rennen schon gesagt, vor dem hast du ein bisschen Schiss oder du bist gespannt vor allem eher.
Ja, den hatte ich schon stabil eingeschätzt.
Ja, also er ist ja gut geschwommen, kam vorne raus er hat sich noch ein paar Taktikanweisungen von Pearson geholt. Das erzählt der Pearson ja auch in der Sprachnachricht. Der meinte wohl irgendwie, er soll an seinen Füßen schwimmen, nicht auf der Hüfte, weil das nervt. Da dachte ich mir auch schon wieder so im Livestream, so, das ist so typisch morgen Pearson, dass er da aus dem Wasser rausrennt. Das Erste, was er macht, sich so umzudrehen und irgendwas zu gestikulieren und ihm zu erzählen. Aber also nach dem Schwimmen hat er sich ja eigentlich noch ganz stabil am Rad gehalten. Ist immer so eine Minute hinter euch gefahren.
Nee, der war doch, aber der war voll dabei, ne?
Der war also
voll
erste Runde, mit Mika. Die erste Runde war noch voll dabei. Nur die erste Runde. Und dann ist er in der zweiten Runde, ich glaube, bei der Aktion, die ich gerade beschrieben hatte mit Rico, als er Rico über die Kuppe noch gut weitergedrückt hat, ich glaube, da ist er dann hops gegangen. Aber halt jetzt auch nicht komplett explodiert, sondern dann in der Gruppe halt um Jelle, um Antonio, um Gigi, also um Panagiotos, da halt dann mitgefahren. Und da dachte ich schon so, oh, okay, wenn der jetzt halt sich auf der einen Minute hält, dann kann das, glaube ich, schon noch gut werden. Hat dann aber irgendwie auf den letzten zwei Runden quasi, nachdem ich ihn dann halt überholt hatte, weil ich dann ja, ich war direkt hinter ihm quasi, als ich rausgefahren bin, da habe ich schon gesehen, dass er technisch da nicht so stabil gefahren ist. Auf einmal bin ich dann halt losgelaufen und ich war so bei 600 Meter beim Laufen, halt schon am Strand und dann war halt die Radstrecke so 50 Meter links von uns und da kam er mir halt erst entgegen. Das heißt, da wusste ich, okay, Alter, jetzt hat er aber auf einmal noch richtig Zeit verloren. Ist dann auch, glaube ich, 5 Minuten langsamer gefahren als ich, trotz der Time-Penalty. Also auf Rico dementsprechend, glaube ich, 5,5 Minuten langsamer. Und die hat er, also nach 3 Runden und die erste Runde war länger, das heißt, ich sag mal, auf den letzten 30 Kilometer hat er dann, was habe ich jetzt gerade gesagt,
ja 4,5 Minuten wahrscheinlich verloren. Oder
so. In dem Drehen 4 Minuten oder so, hat er schon gut abgeparkt und ist dann noch, ich glaube, eine halbe Runde gelaufen und dann habe ich ihn dann da halt stehen und gehen sehen und viel mit seinem, ich weiß nicht, ob das sein Trainer war, aber mit irgendwem da gestikulieren sehen, war aber auch danach noch bei uns in der Finish Area und so, ich meinte auch so, ob alles gut ist, er meinte ja, alles gut, also ist nicht verletzt oder so, er hat jetzt auch nicht gesagt, wieso er ausgestiegen ist, aber ich kann mir vor, ich meine,
wahrscheinlich explodiert
Spaß, einfach. Spaß macht das dann keinen mehr und dann hat er sich jetzt wahrscheinlich auch gedacht so, jo, wieso soll ich mich jetzt hier komplett killen, der ist ja auch in einer WTCS Gesamtranking stabil unterwegs. Ja, ich meine, finde ich jetzt nicht cool, natürlich dann einfach auszusteigen, gerade als Wildcard. Aber
Kannst du verstehen.
Ja, ist halt so. Ja, ja, genau. Also
kann ich auch verstehen.
Professionelle Entscheidung, keine coole Entscheidung, so würde ich es vielleicht beschreiben.
Ja. Ja, wahrscheinlich war das der Coach von ihm. Der war ja auch in Algorom mit am Start. Der war super emotional. Da muss man mal gucken. Auf
das Reel.
Bei Triathlon gibt es so ein Reel, ja, wo der so interviewt wird, während der Hidalgo halt da auf Position 1 das Rennen gewinnt. Und der war so komplett außer sich und war so richtig überglücklich, also so voll Emotionen, so er, du hast in seinem ganzen Körper gesehen, oh, der will sich bewegen, da will was raus. Dann kam auch so, oh, er muss jetzt los, da kommt Miguel. Und so. War ganz süß. Ja. Aber ja, ist auf jeden Fall nicht der Hauptfokus von ihm, aber ich denke, wenn er das noch mehr forcieren würde, wäre er sicher auch echt stark auf dem Format. Aber jetzt, wie gesagt, noch Fokus Kurzdistanz, ist ja auch legitim.
Ja, voll.
Ja, bis 50 musst du erstmal mitkommen, ne? Also, ich hab zwischendurch gedacht, Mika bringt ihn zurück ins Rennen und dann gewinnt er das. Und dann, aber ja, hat Mika ihn gebrochen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, aber ich meine, wenn der gezündet hätte, jetzt lass den einfach mal so laufen wie Morgan Pearson. Also, der ist ja dann auch nochmal schneller gelaufen wie vorne. Also, der hatte ja komischerweise sogar die schnellste Schwimmzeit und die schnellste Laufzeit. Und ich meine, der Hidalgo ist ja jetzt im World Cup oder WCTS, ist ja da zumindest schneller unterwegs gerade. Ne? Also wenn du das immer so weiterspinnst, ist ja etwas, was nicht unbedingt unrealistisch ist. Hätte der auf jeden Fall alles so bis 1,5-2 Minuten, wäre noch im Bereich des Möglichen gewesen. Ne? Also vorausgesetzt, er kann dann die 18 Kilometer dann überhaupt noch laufen.
Ja,
ne? Also
es ist ja, viel, das ist halt was, ist viel das hätte, was hätte, ganz, ne? ganz anderes. Ne? Also ja. Das Radfahren ist halt, ja, es ist halt... sieht man ja einfach, es ist halt nochmal echt ein ganz anderes Niveau als bei anderen Rennen. Und das ist halt auch kein normales Laufen dann mehr, sondern ja halt, du bist schon angeschossen und musst dann da noch irgendwie überleben, so mehr oder weniger.
Aber ich finde es trotzdem immer übel faszinierend, wenn es so Leute gibt wie den Pearson, die dann offensichtlich am Rad verlieren, aber es dann trotzdem schaffen, so gut dann noch hinten drauf zu laufen und halt nochmal so viel schneller zu laufen als vorne, so ein Jelle oder Martin, wo ich mir auch immer denke, ey krass, grundsätzlich ist es ja jetzt nicht so, dass du Rad fährst und danach schwimmst, dann ist eine komplett andere Muskelgruppe, sondern insgesamt verbrauchst du ja trotzdem super viel Energie und auch ähnliche Muskulatur zumindest, also die Beinmuskulatur, dass du dann halt trotzdem hinten raus in der Lage bist, obwohl du davor schon offensichtlich im Rennen um den Sieg keine Rolle mehr spielst, aber dann noch so schnell laufen kannst hinten raus, um ja halt immer noch ein gutes Rennen zu machen und auch noch der Schnellste zu sein im Laufen, im Reinlauf. Ja. Da denke ich mir schon immer so, hey krass, könnte da nicht auch einfach vielleicht ein bisschen schneller Radfahren oder pace er sich halt perfekt?
Das ist halt genau die Frage, ne? Also offensichtlich könnte er schneller Radfahren, denke ich mal. Oder ich denke, das kann man klar sagen. Aber wahrscheinlich macht er es dann doch halt noch genau richtig. Es kann aber halt auch sein, jetzt würde er dann vielleicht noch hochgehen, aber vielleicht schafft es halt diese Durability, sich anzutrainieren, und irgendwann geht es dann halt gut. Das ist halt die Sache, die ich so meine, wenn ich merke, wenn ich gut in Form bin, ich kann pushen, aber es passiert halt nichts und ich kann trotzdem noch gut laufen, so. Und das, ja, also bei mir zumindest hat das schon halt was mit Form zu tun. Von daher bin ich gespannt und bin bisher echt tatsächlich eher positiv überrascht von morgen, wie er sich schlägt bei den Rennen. Wie gesagt, jetzt nicht nur physisch, weil ich meine, Werte hat er schon echt krasse Werte. Wir hatten ja auch über seinen Halbmarathon mal gesprochen, aber halt auch, wie gesagt, so taktisch. Wie er auf dem Rad sitzt und so, das ist jetzt schon okay. Also ich habe ihn ja mal kennengelernt persönlich, so da denkt man, da hatte ich noch Schlimmeres befürchtet.
Er hat mir geschrieben, dass er in Frankreich das Double machen will.
Also da hatten wir auch drüber geredet, ja.
Er will Finches machen und das WTCS am nächsten Tag.
Ja.
Oder andersrum, WTCS zuerst?
Nee, wir sind Samstag, also ich weiß jetzt auch alles nur von ihm. Er meinte, T100 Race Samstag vormittags und WTCS dann Sonntagabends, so zur Abenddämmerung.
Ja. Also beides in Fréjus?
Ja, beides. Ja. Das ist halt so im ein Event quasi. Also da habe ich auch schon echt Bock drauf. So. Okay. Habe ich ja schon mit Chebbe darüber gesprochen.
Das wird gleich richtig cool.
Gute Stimmung. Ja. Ist in Valencia übrigens dann auch so, ein paar Wochen später.
Aber das ist nur ein Weltcup, oder? Das ist nicht WCTS. Das ist
Weltcup nur.
Weltcup ist das ja. Aber der ist meistens auch sehr gut besetzt, so Europa.
Der ist gut, ja.
Das.
Wann ist Frisches nochmal? Welches Datum?
Frisches 31.8. da. Oder 30.8. aber halt da, letztes Augustwochenende.
Ah ja, geil. Ey, da hätte ich sogar Zeit.
Ja, wir müssen gleich eh nochmal sprechen, ja. Oder ich schreibe mal nicht
halt. Reiseplanung machen wir danach. Ja.
Ich hab auch Zeit. Müssen wir auch gleich machen.
Ja. Ey, kennt ihr den Speed Company Podcast? Die, oh ja, also von Mika weiß ich, aber die machen immer die Reiseplanung einfach im Podcast. Also die labern eigentlich wie ein Gespräch und machen dann das ganze organisatorische Zeug einfach im Podcast. Aber das ersparen wir euch da draußen. Also yeah. Ja. Nee, gut. Hast du sonst noch irgendwas zu Vancouver? Haben wir irgendwas vergessen? Oder irgendwelche Personen? Ich glaube, Gigi, der hat ja auch noch eine Sprachnachricht gemacht. Noch ein paar Worte. Der war ja verletzt. Ich glaube, 4 Wochen lang vor San Francisco ist er nicht gelaufen, oder 5 sogar. Dann jetzt das erste Mal wieder in San Francisco und jetzt halt, ja, ist er sicher noch nicht in der Form, in der er war davor, wie er da Jesolo gewonnen hat. Ansonsten, Willi war stabil, würde ich sagen, auf 10.
Stimmt.
Also da kann er super zufrieden sein.
Hervorheben, ja, echt stabil.
Aber auch aktiv, ne? Also ich meine, der hatte ja die ganzen Jason West, Morgan Pearson da alle um sich rum, aber hat gefühlt den Zug halt auch angeführt.
Ja, nee, also der ich bin neben dem geschwommen so, und dann hat es auf der ersten Radrunde, glaube ich, schon noch probiert, halt ganz vorne halt dann mitzufahren. Da meinte er, fehlt mir halt einfach die Spritzigkeit so, oder halt da die Form. Ja, ich meine, jetzt 2 Wochen vor Frankfurt willst du ja auch jetzt nicht super spritzig sein. Und ja, einfach dann auch unaufgeregt so auf dem Rad auch gefühlt, wie du sagst, der war auch dann nicht in der Gruppe, in der ich restartet bin, sondern dann dahinter so. Aber den habe ich auch eigentlich immer selber so fahren sehen. Vielleicht hätte sich auch Hidalgo eher an ihm orientieren sollen und halt nicht an der Gruppe vorher. Also das hat Willi schon echt smart gemacht und ist auch super konstant gelaufen. Also dadurch, dass halt diese 6 Runden immer mit Wendepunkt war, siehst du ja immer, wann du dir entgegenkommst, und das war von Runde zu Runde einfach sehr, sehr stabil da. Und 10. Platz beim T100 Debüt finde ich echt, echt richtig gut. Hat ja auch erst kurzfristig davon von Bescheid bekommen. Also bin ich gespannt auf Frankfurt. Da ist ja nochmal da hast du halt als Überbiker eigentlich nur Magnus dabei.
Blumi, oder?
Da bin ich gespannt, wie er da performt.
Ja, auf jeden Fall. Na gut, Blumi wird wahrscheinlich eher auf den Lauf wieder gehen.
Ja, den würde ich jetzt nicht in die Kategorie wahrscheinlich. Aber ja.
Ansonsten, wie ging es deinem Schützling, Nico?
Ja, mit Nico habe ich so viel noch gar nicht gesprochen. Ich glaube, das Problem war mal wieder beim Schwimmen, oder das heißt mal wieder, also jetzt San Francisco hat ja ganz gut geklappt, da hat das Rennen ja auch super geklappt, mit dem 10. Platz dann am Ende auch, aber Nico hat relativ früh Kontakt verloren, ist dann auch eigentlich hinter dem Pack so ein bisschen aus dem Wasser gekommen und hat auf der 2. Runde halt zu viel verloren. Dann war der Abstand dann doch relativ groß mit 2,5, 2,45. Hat sich dann eigentlich noch so ganz gut zusammengerissen. Es war ja dann so die Kombo mit Sam Long irgendwann. Ich glaube, mit Sam Long ist er noch die ersten 5, 6 Kilometer zusammengelaufen, bis er sich verabschiedet hat nach vorne. Also ich glaube, die Form ist...
Eher bis
okay, oder bis er sich
nach hinten... Also bis Nico sich erst auf die Fresse gelegt hat.
Ja, genau. er sagt es auch in der Sprachnachricht. Also er hat sich auf die Fresse gelegt und hat dann so ein bisschen den Anschluss verloren und hat dann danach auch noch ein bisschen verloren dann auch auf ihn. Ich glaube, was war Sam Long am Ende, 12. oder so?
11.
Ja. Und Nico dann 14. Und der Sam Long hat dann irgendwie das Maximale aus der Situation rausgeholt. Also das wäre sicherlich noch möglich gewesen. Also das zeigt dir auch, dass er irgendwie auf dem Radfahren und Laufen da super konkurrenzfähig ist. Aber klar, man muss halt beim Schwimmen dann irgendwo mit dabei sein oder zumindest dann in der Gruppe davor sein. Und das hat jetzt nicht so geklappt. Aber wir haben auch selber noch nicht direkt gesprochen, weil jetzt mit Reisestress und allem drum und dran haben wir noch nicht die Zeit gehabt, das ausführlicher zu bequatschen.
Nico, meld dich mal.
Genau, meld dich mal. Ja. Heute bitte. Gut, nicht mehr, morgen.
Heute nicht. Dann der Fred noch. Schon. Ich glaube, Fred hatte, glaube ich, so einen Tag zum Vergessen, ohne ihm zu nahe zu treten. Aber der sah von Anfang bis Ende eigentlich nicht so frisch aus. Und hat ja sicher auch jetzt viel Schwimmform verloren durch seinen Crash, seinen Samurin. Aber bei dem ist ja so dieses Jahr sowieso alles auf Rot ausgerichtet. Also dafür werden wir ihn auf jeden Fall nicht abschreiben. Aber das sah auf jeden Fall nach keinem spaßigen Rennen aus. Also der tat mir schon ein bisschen leid.
Ja, ist aber laufen würde ich schon eher positiv noch ausheben, gerade nach so einem gebrauchten Tag.
Das stimmt,
auch ja. Auch da Respekt so für die mentale Leistung. Er hat auf dem Rad auch von uns, glaube ich, 5 Minuten oder so kassiert. Oder 4 oder so. Auf jeden Fall wusste er da, dass er jetzt im Laufen jetzt auch nicht mehr was auf die Spitze zulaufen wird, aber hat halt trotzdem noch gut durchgezogen so, mit einer guten Laufzeit. Und ja, ich meine, Rot, ganz anderes Feld, ganz andere Dynamik. Jetzt nochmal 3 Wochen endlich mal bei normalen Bedingungen trainieren so, ich glaube, das tut ihm auch gut. Also weder in der Hitze von Australien noch irgendwo in der Höhe. Jetzt nochmal guten quasi mechanischen Reiz, dann bin ich gespannt und glaube, dass das in Rot richtig gut werden kann.
Ja, ich glaube
auf jeden Fall.
Das ist halt, gerade wenn du jetzt so Langdistanz machst, oder er setzt ja schon auch einen klaren Fokus da drauf, dann klappt es irgendwie hier und da nicht. Ich glaube, dann ist es auch wirklich hart. Und ich meine, lass den mal in Rot vorne sein, irgendwie nach dem Schwimmen, da ist ja auch schon eine komplett andere Nicht-Dynamik im Verhältnis dann irgendwie dabei. Und dann,
wenn du halt selber aktiv mal das Rennen bestimmen kannst und halt agieren kannst und nicht direkt Rückstand nach dem Schwimmen hast, wie gesagt, diese Sache von wegen, man muss in der Gruppe sein, um schnell zu fahren und so, weiß ich nicht, aber allein vom Kopf halt her, ist es halt dann doch halt irgendwie nochmal was ganz anderes. Und halt, wie gesagt, dieses, du wirst ja in Rot nicht diese Spitzen haben wie hier. Und das, glaube ich, liegt ihm schon deutlich besser. Plus nochmal, jetzt waren auch die letzten beiden, nee, Sam ist ja gar nicht gestartet, aber es war auch noch kein so nur Drückerkurs, wo du halt gut über CDA noch regeln kannst. Von daher, ich meine, er ist jetzt da, ja, auch echt selbstbewusst und da ist keiner, der jetzt den Kopf in den Sand steckt, der weiß es selber, glaube ich, auch gut einzuschätzen. und da habe ich Bock in Rot ihn zu sehen und hoffe einfach, dass da dann der Knoten platzt, aber wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen.
Jawohl. Bist du eigentlich in Rot, Mika?
bis vor ein paar Stunden noch nicht. Okay. Aber da können wir auch nochmal drüber reden, weil wahrscheinlich schon. Wir müssen ja gleich eh noch in der Leitung bleiben. Ne? Kurzer Zwischenstopp werde ich einlegen und vielleicht können wir das auch noch mit unserer Aktion verbinden.
Alles klar. Hey, wir könnten uns das so einfach machen. Wir müssen einfach nur laufen lassen, hätten wir schon die nächste Podcast-Folge. Nee, aber gut, ich würde sagen,
vielleicht sollten wir unsere Planung jetzt auch einfach hier so online machen.
Ja. Also was man ja schon mal sagen kann, ihr könnt gespannt sein, weil es wird eine Aktion von uns geben. Nicht nur eine, sogar zwei.
Zwei, ja.
Stand jetzt gibt es 2 Aktionen, wo man auch mal den Rock Samika hier vielleicht dann jetzt seit Neuestem auch mal live vor Ort sehen kann. Wir wussten bis jetzt auch noch nichts davon, also ihr seid live mit dabei. Aber das wird jetzt gleich noch im Off geklärt.
Ja, also was wir schon sagen können, Freitag 12 Uhr machen wir Live-Podcast auf der Festival-Market-Bühne in Rot.
Da droppst du jetzt einfach so die Bombe hier am Ende des Podcasts, wo niemand mehr zuhört.
Haben wir es nicht sogar schon mal gesagt?
Ja, das ist für die Hardcore-Fans.
Ich weiß nicht.
Die reisen dafür auch extra an, vielleicht.
Ich glaube, ja.
Wir sagen es, wir machen schon noch ordentlich Werbung, aber jetzt hier schon mal vorweg.
Genau, auf jeden Fall. Haltet euch den Freitag frei, 12 Uhr, Festival Market Bühne Rot. Wir machen Live-Podcast und ihr könnt dabei euer Mittagessen, weil da gibt es auch jede Menge Buden drumherum. Von daher markiert euch das und seid gerne mit live vor Ort. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr dolle darauf.
Jawohl.
Yes.
Gut. Ansonsten cool, habt ihr noch irgendwelche Highlights? Bei mir gibt es nämlich ein Highlight am Wochenende, ist die Deutsche Meisterschaft der Junioren, am Rotsee auch. Und die fahren tatsächlich über die Brücke, wo der Challenge Road Start ist, um hier die Brücke zu schlagen. Wahnsinnig sind wir heute unterwegs. Und die fahren sogar auch ein Stück am Gravel auf dem Kanal mit den Rennrädern. Das ist eigentlich eine ganz coole selektive Radstrecke. Und natürlich meine Athletinnen und Athleten und vom Bayern Kader sind da alle mit am Start. Deswegen ist Saisonhighlight bei mir jetzt am Samstag.
Jo, geil. Geil. Ja, dann
und an der Stelle, ganz wichtig, es gibt einen Livestream. Also Deutsche Juniorenmeisterschaft. Livestream.
Boah, Junge.
Samstag 12.30 Uhr, erster Start. Ich glaube dann 13.20 Uhr und dann 14.30 Uhr. Also ich werde es bestimmt auf Instagram nochmal teilen. Aber wer die Junioren mal angucken will, schaut dazu. Ich habe keine Ahnung, ob es gut wird oder nicht. Ich sage es jetzt einfach nur mal hier.
Ja, Junge, zu unserer Zeit musste man noch bis Mittwoch oder so auf die Ergebnisliste dann warten.
Ja, ist so, ja.
Und jetzt gibt es schon einen Livestream, stabil. Nee, dann viel Erfolg
da. Vielleicht wenn ihr über eure Zeit welche. Redet.
Ja.
Damals, vor 6 Jahren.
Vor 6 Jahren, ja, da hast du gewonnen.
Habe ich gewonnen, ja. Habe ich mich auch auf die Fresse gelegt tatsächlich beim Radfahren.
Ja, in Grimma, ne, ja.
Ja.
Ja,
da stimmt. Wollte ich eigentlich auch eine Attack zünden nach vorne raus, und da war die Attack wieder in die Gruppe zu kommen. Aber du warst auch in der ersten Radgruppe, das weiß ich noch.
Ja, da war ich, am Ende war ich Sechster. Also es war ein richtig gutes Ergebnis für mich. Ja, nee, also wie gesagt, viel Erfolg. Vielleicht hört uns auch jemand von deinen Schützlingen. Und ja, haut rein so, aber macht euch auch nicht zu viel Gedanken davor, das wird gut. Und dann mit Simon als Coach kann das ja eh nur gut werden. Ja, nee, und bei mir, wie gesagt, vielleicht steht Tankumsee Triathlon an. Ich bin auf jeden Fall vor Ort. Also, falls irgendwer da überlegt hinzukommen, Sonntag, 11 Uhr am Tankumsee, also in der Nähe von Wolfsburg ist der Start. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann mitmachen. Aber ja, muss jetzt einfach mal gucken, wie so das Immunsystem und so jetzt nach der Reise und so ist. Ja, bin ja in Wolfsburg. Und dann geht es nächste Woche Richtung Süden nach Fuschel. Aber ja, da bis dahin haben wir dann bestimmt schon das nächste Update nächste Woche in der Podcast-Folge.
Muss ich jetzt auch sagen, was ich am Wochenende vorhabe?
Ja, bitte. Kann man mit dir Radfahren vielleicht?
Nein, ich mache hier so ein Gravel-Rennen mit. Seaside Ride in Rerik. Oh,
ja, also, das ist doch,
da musst du das safe drüber berichten.
Ganz geil. Wir können nächste Woche einen Wochenendsbericht machen, ne?
Oh, ja.
Macht Simon auch noch? Simon macht auch noch irgendein Gravel-Rennen? Ist das jetzt auch am Wochenende? Oder hat er hier 3-Länder-Giro oder sowas?
Ich weiß
meine,
nicht.
Simon macht auch noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob jetzt sagen. An dem. Finden wir raus.
Ja. Soll er noch reinschneiden hier?
Genau.
Hinten dran so Schnipsel.
Oder wir melden ihn einfach irgendwo an, damit er auch was zu berichten hat nächste Woche.
Der macht Rohnsee-Triathlon, denke ich.
Simon, ja.
Ah, ja.
Ja, okay, dann komme ich. Ja. Dann bringe ich meine Fotoausrüstung mit und dann machen wir ein paar Bilder von ihm.
Da gibt es ja sogar Preisgeld am Sonntag ein bisschen, glaube ich.
Ja.
800 Euro oder so für den Sieg. Nils,
oh ja, da wollte ich damals auch mal mitmachen, so 2021. Ist eigentlich ein auch ein Race. Cooles Rennen, ne? Ja, ja,
ja, ja.
Also, finde ich, so, wenn man keine Kohle hat, um irgendwie 70.3 zu machen oder so, als Nachwuchsprofi sozusagen, macht voll. Sowas. Ganz ehrlich, sowas oder Rhein-Neckar-Cup ist immer geil.
Ja, und um Johnny eine Freude zu machen, da hat er nicht einmal mit 4 Minuten Vorsprung gewonnen und die 800 Euro mit nach Hause genommen? In dem Jahr?
Ja.
Auch so ungefähr in dem Jahr?
Ja, ich glaube schon. Und er hat tatsächlich den Streckenrekord von Fred ganz knapp verpasst. Das hat er mir letztens erzählt. Und da ärgert er sich bis heute, weil das ist so ein richtig großes Ding dort, so ein Streckenrekord. Und ich glaube, Fred hat den so um 30 Sekunden noch gehabt. Und Johnny ist halt, ich glaube, hinten raus, also er ist auch gut Rad gefahren und hinten raus nochmal deutlich schneller gelaufen als Fred damals. Und hat aber zu mir gemeint, die halbe Minute, wenn er das gewusst hätte, die wäre locker noch drin gewesen. Locker.
Ah, ja, klar.
Und ich habe ihm nämlich gesagt, Andi Dreiz war antierender Rot-Champion und der ist nur Zweiter geworden. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich eine klare Kante, ne?
Ja.
Der hätte Rot mit 16 Minuten Vorsprung gewonnen, hätte er sich angemeldet.
Ja. Na gut, also dann wäre ich doch auch Zweiter geworden am Wochenende ohne die Zeitstrafe ganz klar.
Ich denke auch.
Und ich hätte vielleicht auch gewonnen, hätte ich Jelle nicht voll herangezogen, also, ganz klares Ding.
Wir wollen jetzt
also
hier nichts verschreien, aber der
können
Sieg
wir jetzt so ausgehen.
Ja, auf jeden Fall drin gewesen.
Können wir irgendwie dieses Photoshop-Podium, dieses Podium photoshoppen, wo Mika jetzt so Champagner irgendwie ins Gesicht gespritzt bekommt?
Ach ja. Gut, ich glaube, so, es ist Zeit.
Ist spät.
Ja, genau, spät. Okay, no. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ah, stopp. Wir gehen nochmal in die Verlängerung. Wir hängen hier nochmal was Unerwartetes dran. Fritz Ferner hat am Wochenende seinen ersten Ultra Trail beim Zugspitz Ultra Trail gefinisht. 107 Kilometer in 15 Stunden. Und Fritz war vor einem Jahr oder sowas mal hier zu Gast oder vor einem halben Jahr, ich weiß es nicht mehr genau. Und da haben wir genau darüber gesprochen, dass er jetzt mal so einen Ultra Trail machen will und erstmal irgendwie keine Langdistanz mehr und bliblablub. Und da dachte ich mir, das ist doch, um an die Folge von damals anzuknüpfen, ganz gut, jetzt nochmal hier so einen Rennbericht zu haben. Also hört euch mal gerne die Folge von Fritz nochmal an, die letzte, wo er mal zu Gast war, und zieht auch hier den Rennbericht rein. Ich habe ihn nach einer kurzen Sprachnachricht gefragt und ich sag mal so, das ist fast eine eigene Podcast-Folge geworden. Also zum Abschluss viel Spaß mit dem Erlebnisbericht vom Zugspitz Ultra Trail von Fritz Ferner. Und Fritzi, vielen Dank für so viel Zeit und so eine lange Sprachnachricht. Das ist doch herrlich. Also, wenn ihr am Rad seid, dreht nochmal eine Runde und hört dem Fritz zu.
Hallo Simon, ich schicke dir mal einen kleinen Race Report rüber vom ZUT, 106 Kilometer. Ich habe mir eine Finisher-Medaille verdient. War schon eine harte Nummer. Also, ich habe mich ja auch echt auf einiges eingestellt und war mir aber immer noch nicht sicher, ob ich mental bereit bin für so eine Reise. Und es war auch echt, echt einfach nur hart. Also es ist halt ein längeres Leiden, wie es beim Ironman ist. Ich habe jetzt knapp 15 Stunden gebraucht. Am Anfang konnte ich mir einfach nicht vorstellen, wie langsam man dann eigentlich dann doch ist. Aber ja, man ist einfach langsam oder ich bin langsam. Was aber ja immer noch schnell ist für die Distanz. es ist einfach unvorstellbar. Auch unvorstellbar hart gewesen. Aber ich fange mal von vorne an. Die Nacht vorm Race deutlich entspannter wie beim Ironman. Also Start war ja um 22 Uhr abends, also du konntest ganz normal pennen, ausschlafen, hast dich ganz gemütlich am Tag auf dein Rennen vorbereitet, hast deine Tasche gepackt, musstest nichts einchecken, gar nichts, war alles entspannt, der Start selber auch super relaxed, Leute halt viel relaxter, musstest dich auch irgendwie nicht stressen mit Klo gehen oder sonst was, weil, ja, konntest halt ja dann einfach nach dem Start irgendwo anhalten und dann an den Baum oder sonst was pinkeln. Du musst dich jetzt heute eigentlich nicht stressen. Es wird eh lang dauern und du wirst Pausen machen und. Und ja, dann sind wir halt da in die Nacht reingecruised, hier mein Trainingsbuddy und ich, zusammen in die Nacht rein, erstmal mega krasse Stimmung am Start selber, Cheering Zone mit Bengalos und. Ist schon echt geil, so ein Ultra-Start. Vor allem da an der Zugspitze, den anderen kenne ich ja noch nicht. Also das war schon echt sau cool. Und ja, dann sind wir halt zusammen in die Nacht gecruised und waren schon eigentlich direkt im Runner's High. Also hier mit dem Trainingsbuddy durch die Nacht und ja, war einfach geil. Wir waren dann auch irgendwie in Top 10 unterwegs. Also du hast aber dann vor dir und hinter dir eigentlich schon auch niemanden mehr gesehen, weil die vorne waren schon deutlich schneller und nach hinten, ja, wurde es dann halt auch schnell leerer. Tendenziell ein bisschen zu schnell begonnen, wie es halt so immer ist. Und wir haben uns aber halt auch ziemlich ergänzt. Also es war schon klar, er ist ein bisschen leichter und er ist halt auch ein richtiger Trailrunner. Also war er auf den technischen Uphills und Downhills erstmal schneller und ich in den flacheren habe ich drauf gedrückt. Dadurch haben wir uns halt zu einer relativ schnellen Grundpace ergänzt, wo wir aber halt dann beide jeweils in unseren schwächeren Disziplinen ein bisschen suffern mussten. Und so kam es dann, dass wir an den längeren ersten Uphill habe ich ihn dann doch ziehen lassen, weil er halt einfach am Steilstück einfach schneller war. Und genau, dann bin ich über den ersten Gipfel alleine drüber und wusste halt auch gar nicht, boah, bin ich jetzt langsam, bin ich schnell, keine Ahnung. Hat sich aber schon einfach ein bisschen zu hart angefühlt dafür, dass wir halt erst irgendwie 35 Kilometer auf der Uhr hatten. Ja, und ich habe halt auch gedacht, den sehe ich jetzt nie wieder, weil der hat einen super starken Eindruck auf mich an dem Tag gemacht und war halt dann wirklich beim Uphill sofort weg. Und ich wusste, Downhill ist er auch schneller. Also ich dachte, ich sehe ihn einfach nie wieder. Und dann in der Versorgung habe ich ihn dann doch wieder getroffen. Grüße an Marco, er mit Magenproblemen, ordentlich am Saffern. Wir sind zwar dann wieder zusammen aus der Verpflegung losgelaufen, aber er dann gleich abgewunken. Er muss sich hier noch Pause gönnen und gucken, dass er klarkommt. Das heißt, ich habe ihn dann glücklicherweise im Ziel wiedergesehen. Aber ja, er hatte halt auch einen harten Tag und war am Ende jetzt auch gar nicht so viel langsamer wie ich, aber hat da kurz nach der Verpflegung irgendwo am Straßenrand einen kleinen Powernap gemacht und sich dann halt mit leeren Magen in die nächste Verpflegung wiederum gerettet. Und konnte aber dann auch wieder irgendwie was aufnehmen. Also so hat halt jeder seine Ups und Downs. Und ja, leider bei uns beiden halt schon relativ früh in der Nacht, ja in dem Fall, die ersten Downs. Ja, aus der besagten Verpflegung bin ich dann mit einer Vierergruppe und einem unserer Kameraleute im Schlepptau losgerannt. Und das war richtig geil. Da sind wir dann halt, das Feeling war natürlich scheiße, weil ich meinen Buddy zurückgelassen habe. Aber wiederum wir eine geile neue Konstellation irgendwie gefunden und dann den nächsten langen Berg zusammen erklommen. Auf dem Descent habe ich dann die richtigen Trailrunner wieder nach vorne ziehen lassen. Also ja, das ist dann echt schon irre, wie viel mir die das halt können, auf so einem Descent geben. Da kamen dann halt auch zwei schnelle Frauen von hinten an mir vorbeigeflogen. Also richtig crazy. Ja, wenn man halt so wie ich jetzt das noch nicht so richtig kann, dann ja, ziehen die halt einfach da krass davon. Und so war das dann auch. Und ich habe halt dann auch schon ordentlich angeschossene Beine gehabt. Dann kam wieder ein langer Descent Richtung Verpflegungspunkt 5. 10 Verpflegungspunkte gab es und das war die Hälfte der Strecke, aber schon deutlich mehr der Höhenmeter, die absolvieren waren. Also man hatte eigentlich schon mehr als die Hälfte dann in the books, aber da hast du dich erstmal hingesetzt und hast dir ein bisschen länger Pause gegönnt, frische Socken angezogen und so. Und dann kam halt ein Flachstück, also wirklich ein Zehner, wo dann auch plötzlich mal wieder eine Vierer Pace auf der Uhr standen und da habe ich halt auch wieder gemerkt, okay, ich habe halt die letzten 10 Jahre eher flache Kilometer trainiert. Und das ist halt wirklich so eine Pace, die ich ja, fast immer laufen kann. Spoiler, sogar dann auf den letzten 3K ging es flach auch wieder. Aber da dazwischen war jetzt dann jetzt, da hat dann das Zaffern dann richtig begonnen. Also nach dem kleinen Flachstück, nach der Verpflegung mitten im Wald, kam halt dann nochmal ein kleinerer Anstieg, wo ich dann schon gedacht habe, oh fuck, ey, das hoch ist noch ganz okay, gehe ich zwar, aber runter von dem Anstieg war halt dann, ja, waren meine Oberschenkel halt einfach schon so angeschossen, so dicht, dass es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, Füße wehgetan und ja, dann hatte ich in der nächsten Verpflegung am Fuße dieses kleinen Downhills habe ich wieder meine Media Crew getroffen, die übrigens mit 7 Leuten mich begleitet haben und versucht haben, dieses Race zu covern. Es wird eine kleine Doku geben, auf die ich natürlich jetzt auch schon gespannt bin. Ja, also mental war das natürlich einmal ein Support, dass man da immer mal wieder bekannte Gesichter gesehen hat oder dass mich da mal einer mit der Kamera begleitet hat, mit E-Bike oder zu Fuß. Aber in dem Moment war es eher eine mentale Struggle, weil die standen halt da mit Auto. Also, und das war halt dann schon bei Kilometer, ja, 74. Es wäre halt so einfach gewesen, da ins Auto einzusteigen. Und ja, also ich habe da dann auch in die Kamera gesagt, dass ich eigentlich nicht mehr kann. Mal wieder ein mentaler Punkt. Aber man kann sich das gar nicht vorstellen. Man hat ja so lange Zeit, ne? Und du hast ja dann die estimated time till finish. Und da stand halt da irgendwie die ganze Zeit mehrere Stunden, irgendwie 5, 6 Stunden. Und du strugglest halt die ganze Zeit mental schon, wie du das schaffen sollst, über so eine lange Zeit noch durchzukommen. Und ja, auf dem Uphill wusstest du, überall, wo es hochgeht, geht es halt auch wieder runter. Und das können die Beine eigentlich gerade schon gar nicht mehr. So habe ich mich halt dann irgendwie bis in die nächste Verpflegung wieder gerettet. Da hat halt dann auch schon die Sonne richtig geschienen. Also es wurde schon warm. Und ja, dann hast du ja gedacht, okay, wie sollst du das schaffen? Und vor allem, ich wusste halt auch, am Ende nach 86 Kilometer kommt halt noch ein richtig großer Berg. Da geht es dann von 900 Meter auf 2000, über 2000 nochmal hoch, also 1000 Meter am Stück. Und alles, was du hoch bist, musst du halt auch wieder runter. Also das war dir halt bewusst. Und ja, ich wusste halt nicht, wie das geht. Deswegen, keine Ahnung, wenn ich da jetzt irgendwie eine Chance gehabt hätte, auszusteigen am Fuße von diesem Berg, hätte ich es wahrscheinlich auch wieder gemacht. Aber glücklicherweise warst du da dann noch irgendwo im Wald und war jetzt auch nicht so easy, da irgendwie dann einfach nach Hause zu gehen. Da war dann auch niemand von Media gerade da. Also habe ich mich halt auf den Weg zu diesem letzten Uphill begeben. Da habe ich dann noch einen anderen Kumpel getroffen, der auf den 86 Kilometern unterwegs war. Da sind wir dann ein Stück zusammengelaufen. Dann ist noch eine Bekannte von hinten aufgelaufen, die von den 44 Kilometern kam. Das war natürlich auch ein ganz cooler Support. Und einer von Media hat mich da dann noch begleitet. Ich war aber jetzt nicht mehr in der Lage, so viel zu erzählen. Ich war da schon echt, echt durch und auch mental auch hart am Suffern. Also irgendwo diesen Berg da hochgeschleppt. Dann kommt man da noch durch diese krasse Cheering-Zone, die man dann immer in vielen Bildern und Reels vielleicht mal sieht. Das ist natürlich dann schon nochmal ein krasses Up, krasser Push. Aber ja, wenn du halt dann immer noch 2 Stunden vor dir hast, ist es halt ja auch nur ein kurzes Hoch, weil ja, den Rest bist du halt dann wieder auf dich gestellt und musst da irgendwie durchkommen. Und ja, da hat die Sonne ordentlich runtergeprügelt, aber ja, ich habe mir dann immer noch mehr Wasser und Flaschen in die Hände genommen und mich da immer runtergekühlt. Und Step by Step hab ich mich dann da durchgekämpft. Und ja, der Downhill war halt dann wirklich auch die Hölle. Du hast halt gerade auf den etwas steileren Passagen, wo es dann eigentlich die ganze Zeit schon der Fall war, konnte ich halt wirklich nur noch gehen, weil sobald du ein bisschen in den schnelleren Schritt bist, hätten das die Oberschenkel wieder abdämpfen müssen und dazu waren sie nicht mehr in der Lage. Also bin ich da irgendwie halt runtergestolpert, runtergegangen und habe nur gedacht, boah, wie lang noch? Ja, und dann bin ich da ein bisschen über 1000 Höhenmeter runtergestolpert. Keine Ahnung, wie lange das gedauert hat. Und ja, oben habe ich noch von dem Kumpel Marco, den ich am Anfang zurückgelassen habe, den Papa getroffen und habe die Info noch bekommen, dass der jetzt eigentlich auf der Aufholjagd ist und irgendwie 10, 15 Minuten hinter mir ist. Und dann dachte ich schon, boah, geil, dann kommt er von hinten und dann laufen wir da irgendwie zusammen ins Ziel. Das war dann doch nicht ganz der Fall, weil der hat wiederum auf unseren anderen Kumpel dann Rücksicht genommen und die sind dann, ja, keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde nach uns, nach mir, zusammen ins Ziel gekommen. Ja, ich lag da noch rum. Aber ja, so hatte dann jeder seinen mentalen Kampf zu gehen an dem Tag. Und es war dann schon echt krass emotional, dann so eine Finishline zu erreichen, weil halt einfach dieser Leidensweg noch mal länger ist, wie zumindest bei meinen Ironmans bisher. Ja, wenn du halt dann irgendwie 5, 6, 7 Stunden eigentlich schon denkst, wie sollst du das schaffen? Und dann doch irgendwie durchkommst, ist halt einfach krass. Ja, also ich habe das schon ein bisschen unterschätzt. Ja, also ich meine, ich war dann am Ende Platz 11, was ja wirklich gut ist. Platzierung war mir aber natürlich dann vollkommen egal. Ich wollte da irgendwie nur ins Ziel kommen. Aber ja, die richtigen Trailrunner oder wenn ich jetzt da dann noch besser sein wollen würde, müsste ich halt wirklich noch viel, viel mehr meine Beinchen trainieren, im steilen Hoch und steilen Runter, dass die Muskulatur da halt noch ein bisschen länger hält. Und ja, so der Durchschnitt, denke ich mal, der Finisher, die pacen das halt dann einfach nochmal ein bisschen smarter. Also da wird halt dann noch viel, viel mehr von Anfang an vermutlich gegangen, sowohl hoch als auch runter. Und ja, also in den Flachstücken, da hat meine Muskulatur noch gehalten. Aber ja, vor allem die Downhills müsste ich mal trainieren und wahrscheinlich mal ein paar Kniebeugen machen. Also krasser Tag, krasses Event, emotional, boah, mega cool, mega, mega crazy einfach nur. Auch, ja, ich hatte ja dann so Respekt, wie ich dann plötzlich mitbekommen habe, dass, oder als die dann mal, diese Media Crew dann mal vollzählig vor mir stand am Tag vorm Rennen, habe ich auch gedacht, Alter, die sind jetzt einfach wegen mir da. 7 Leute, die versuchen, mich da zu begleiten, durch die Nacht. Dann waren natürlich noch viel, viel mehr krasse Momente dazwischen. Ich habe jetzt hier eine 15 Minuten Sprachnachricht aufgenommen. Könnte ich natürlich noch viel, viel länger von erzählen. Also nachts, als der Mond das erste Mal aufgegangen ist, hinterm Berg aufgetaucht. Oder ja, 1, 2 Stunden später. Oder ja, vielleicht auch noch mehr Stunden später, als dann das erste Mal der Himmel irgendwie bläulich geworden ist und irgendwann die Sonne aufgegangen ist, die Vöglein angefangen haben zu zwitschern, dann diese flackernden Lichter auf den Trails im hochalpinen Gelände und natürlich die ganzen Emotionen von positiv bis negativ, alles dabei. Also crazy. Und ja, wie man halt dann da mit anderen zusammen suffert. Also du holst halt am Ende Leute ein, die auf der 100-Meilen-Distanz unterwegs sind, die aber ja schon 22 Stunden, ach nee, 26 Stunden vor dir gestartet sind und die dann immer noch da auf den Trails sind und ja, dann halt schon meistens am Gehen. Aber ja, krass. Also ich habe da auch jeden Einzelnen, den ich da überholt habe, einfach irgendwie schon beglückwünscht. Unvorstellbar, was da so auf den Trails alles abgeleistet wird. Und nur mal so auch als Zusammenfassung. Ich habe jetzt 15 Stunden gebraucht und der Sieger war bei 11 Stunden irgendwas. Der Leistungsunterschied ist halt sowas von krass. Also von 11 Stunden irgendwas bis Cut-off, weit über 20 Stunden, das zu brauchen. Also ziemlich crazy. Aber ja, jeder hat so seine Geschichte zu erzählen. Das war meine, so grob zusammengefasst. Grüße!